Ja, es wurde eben ein Zettel ausgehängt in der Waschküche, wo dann immer jemand eintrug. Normalerweise das Jahr über eben den Waschtermin und dann eben den Schlachttermin. Und wer zuerst da war, hat sich eben die besten Termine aussuchen können. Möglichst nicht zu früh, damit es schon kalt war. Zum anderen aber auch nicht zu spät, damit es nicht so dicht an Weihnachten kam. Aber das gab eigentlich keine Probleme. Man hat sich dann eben arrangiert. Man hat ja dann auch am Abend erstmal die Brühe verteilt vom Wurstkochen, vom Fleischkochen und darüber hinaus eben auch sich gegenseitig das Fleisch ausgeliehen, die Wurst ausgeliehen, damit man frische hat. Es gab ja keinen Kühlschrank, lange aufheben konnte man sie nicht. Und wenn die anderen geschlachtet haben, dann war das eben wieder umgekehrt der Fall. Und so wurde dann eben der Zeitraum ausgedehnt, wo man über frisches Fleisch und frische Wurst verfügte, ohne dass man zum Metzger gehen musste. Denn da kostete es Geld. Auf diese Weise kostete die Wurst nichts. Und die meisten fütterten zwei Schweine. Eins verkauften sie an den Metzger im Dorf und das andere schlachteten sie selber. Das war also dann nochmal so ein zusätzlicher kleiner Nebenverdienst, der immer willkommen war. Und das Futter, vor allem waren das Kartoffeln, die auf den Feldern gestoppelt wurden, also nachgeerntet wurden. Zum Teil auch Körner, die gesammelt wurden. Natürlich wurde auch dazu gekocht, das hätte nicht ausgereicht. Solidarität war nicht nur auf den Austausch von Wurst und Fleisch beschränkt. Auch bei der Ernte, wenn eben der Knoblauch bei der einen gut ausfiel, bei der anderen weniger, wurde ausgeholfen. Genauso war es bei Gerätschaften, Werkzeug, Küchengerät. Was der eine besaß und man brauchte es, borgte man sich. Zum Beispiel hatte mein Vater ein Spritzkrapfenmodel angefertigt. Das ist eine Spritze, wo man so eine Art Eberswalder Spritzgebäck mit anfertigen kann. Davon gab es nur eins auf dem Lager und zwar ganz selbstverständlich, dass das allen zur Verfügung stand, die Spritzkrapfe backen wollten. Auf diese Weise konnte man den Mangel der Anfangsjahre etwas kompensieren. Nie ist man allerdings borgen gegangen zu denjenigen, die nicht aus Breschtewatt stammten. Geborgt hat man nur bei unsere Leid, die ja zusammenhalten mussten. Solidarisches Verhalten fiel ihnen leicht. Es war Bestandteil ihrer Sozialisation. Sie hatten es gewissermaßen von ihren Ansiedlerahnen geerbt. Solidarität war die Voraussetzung für das Gelingen des Neubeginns. Die Siedler waren darauf angewiesen, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Die Handwerker, die Bauern wiederum die Handwerker. Gemeinsame Arbeiten waren erforderlich beim Urbarmachen des Landes und Trockenlegung von Sümpfen. Außerdem konnten sie sich nur durch striktes Zusammenhalten gegenüber der Mehrheit behaupten. Das hatte nicht nur ethnische Gründe, sondern auch wirtschaftliche. Die Serben, die bereits vor der Ankunft der deutschen Kolonisten siedelten, betrieben extensive Weidewirtschaft. Die neu angekommenen Kolonisten waren Ackerbauer. Das vereinbarte sich nicht gut miteinander, denn das herumziehende Vieh der Serben machte nicht Halt vor den Ackerflächen der Kolonisten. Und man musste gemeinsam dafür sorgen, dass das Vieh von den Äckern ferngehalten wurde. Letztere spielte im 20. Jahrhundert zwar keine Rolle mehr, doch das Zusammengehörigkeitsgefühl der deutschstämmigen Gruppe blieb bestehen. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde die Dorfgemeinschaft einfach zu groß. Man konnte sich nicht mehr gegenseitig helfen, nicht jeder jedem. Das führte dazu, dass sich Untergruppen bildeten, die zum einen nach Berufszugehörigkeit der Handwerkerschicht, der Bauernschicht und der sogenannte Herreleid, die Schicht der Akademiker und Geschäftsleute. Zum anderen Gruppen, die private Bindungen hatten, wie die Nachbarschaft, die Verwandtschaft und die Kameradschaften. Von besonderer Bedeutung für den Einzelnen waren die Kameradschaften. Diese Kameradschaften bildeten sich schon früh, getrennt nach Geschlechtern, hatten ihren Ursprung in der Regel schon in der Schulzeit und hielten ein Leben lang an. Bei der Heirat brachten die Männer ihre Kameraden mit in die Ehe und die Frauen ihre Kameradinnen, sodass Gruppen entstanden von ungefähr 20 bis 30 Familien, die zusammengingen, wie sie sagten. und die sich wechselseitig unterstützten. Man half sich gegenseitig, man verbrachte die Freizeit zusammen, ging im Winter abends die Reu der Reihe nach von einem Haus zum anderen. Man übernahm Patenschaften, sprang ein, wann immer es erforderlich wurde. Genau diese sozialen Beziehungen, Bindungen wurden durch die Flucht zersprengt. Die Verwandten waren weit verteilt, die Kameradschaften waren über ganz Deutschland verteilt. Die Gruppe der Lagerbewohner wurde gewissermaßen zum Ersatz für verloren gegangene Kameradschaften.
Du bist als Kind groß geworden mit den Erzählungen von der Batschka, aber die politischen Dimensionen der Geschichte deiner Eltern, Großeltern, Tanten, die ist dir ja später erst bewusst geworden. Und du bist dann auch noch mal in das Dorf gefahren, weil du wolltest erfahren, inwieweit damals die Schwabendeutschen mit dem Nationalsozialismus verstrickt waren.
Beim ersten Mal 1969 spielte das noch gar keine so große Rolle. Da war es einfach eigentlich so ein, einmal dahin zu wollen und zu sehen, wie sieht es da eigentlich aus, den Raum. Ich hörte ja immer nur, da war alles so schäbe,
Was heißt das übersetzt?
schön flach. Man hat immer nur vom nächsten Dorf den Kirchturm gesehen. So eben war das und das war so schön. Das war eben auch etwas, was die von da kamen, Raum verbanden. Sie fühlten sich wohl in Räumen, wo es schön eben war, wo es flach war, im Flachland.
Und du bist aber in den Bergen groß
Ja,
geworden, ne?
mir ging es umgekehrt. Ich fand es dann langweilig, als ich da war. Kein Hügel und kein Berg und nichts zu sehen, fand ich langweilig. Das ist eben sicherlich etwas, was mitprägt. Und ich wollte einfach den Raum kennenlernen und wollte das Dorf kennenlernen. Und trotz der Warnung, was willst du denn da? Da ist nichts mehr so, wie es mal war. Was sicherlich auch stimmte. Es war alles sehr runtergekommen. Aber die Kirche war eben so, wie sie sie beschrieben hatten, bis auf den Turm. Der war nicht mehr ganz so hoch, weil mal der Blitz eingeschlagen hat und dann die Turmhaube nicht mehr ersetzt wurde, diese barocke Turmspitze. Und das zweite Mal, da stimmt das schon. Da wollte ich also wirklich der Sache ein bisschen weiter auf den Grund gehen. Hab auch das Dorf nicht mehr so angetroffen wie damals. Da waren also wirklich die Straßen asphaltiert, die Häuser waren, bis auf die ganz großen Häuser, die wohl unbewohnt geblieben sind, weil sie niemand unterhalten konnte, waren die Häuser in einem ganz guten Zustand. Auch das ehemalige Haus meiner Eltern war also renoviert und waren auch Umbauten drin vorgenommen. Wir konnten es diesmal auch betreten. Wir sind also auch von den Bewohnern sehr herzlich aufgenommen worden. Die alte Frau, wir hatten also von einem ehemaligen Deutschen die Frau mit dabei, die übersetzte. Als sie hörte, wer ich bin, hat sie mich umarmt. Das fand ich sehr rührend. Das hat also wirklich, es war eine Berührung im doppelten Sinne. Es war eine körperliche Berührung, aber sie hat mich auch emotional sehr berührt. Ich habe es auch so als Zeichen der Versöhnung verstanden. Und von ihr habe ich dann auch erfahren, dass als sie 44 im April mit ihren Eltern, damals, also sie waren ein junges Mädchen zum damaligen Zeitpunkt, in das Haus gekommen sind, da waren noch zwei, wie sie sagte, alte Frauen drin. Es müssen meine Großmutter gewesen sein und meine Urgroßmutter, die eben nicht geflohen sind und die dann eben in dem Zusammenhang aus den Häusern vertrieben wurden und in den Internierungslager kamen. Sie wusste nun keine Einzelheiten mehr über diese Frauen, aber es müssen diese beiden gewesen sein. Und das war eigentlich ein sehr schöner Abschluss der Reise, dass sie da doch ganz deutliche Versöhnungszeichen auch von sich gegeben hat.
Was hast du über deine Familiengeschichte erfahren, über deinen Vater?
Was man so hörte, was gesagt wurde in den Erzählungen auf dem Lager, die ich als Kind da eingesaugt habe, die Männer waren im Krieg. Das war so die Standardaussage. Was das im Einzelnen war, damals habe ich mich sowieso nicht dafür interessiert, hatte ich auch keine Vorstellung von Krieg und weiß ich was allem. Und dann später, als ich dann eben auch schon hörte, dass viele Donauschwaben eben dann sich in den 40er Jahren in den Konzentrationslagern als Wachposten eingesetzt waren, habe ich meinen Vater eben auch befragt, wo er denn nun gewesen sei und bekam dann eben immer so als Antwort, ja, wäre im Transport an die Front gewesen und dann hätte er aber Blinddarmdurchbruch gekriegt und musste 3 Wochen ins Lazarett in Oderberg, was übrigens auch stimmte, der Lazarettaufenthalt stimmte. Und dann sei eben der Transport schon fort gewesen und er sei dann da eben nicht mitgekommen und wäre dann in Oranienburg gewesen bis zum Kriegsende. hätte da in der Ziegelei aufgepasst, so ungefähr, dass keine Ziegel gestohlen wurden. Naja, mir kam das schon immer so ein bisschen komisch vor. Und ja, in seinen Unterlagen, nachdem er gestorben war und die Beantragung der Rente, fand ich dann eben Hinweise darauf, dass eben Oranienburg gebunden war, der Aufenthalt in Oranienburg, an SS-Einheiten und dass da eben auch nochmal eine SS-Einheit war, Jena, also Buchenwald. Meinen Vater konnte ich nicht mehr fragen, er hätte es wahrscheinlich auch bestritten. Ich habe dann eine Anfrage in Sachsenhausen schriftlich gemacht und habe nach einiger Zeit dann auch Unterlagen bekommen, wo eben nicht viel draus hervorging, weil wohl die Archive nach Moskau oder in die Sowjetunion gekommen sind am Kriegsende. Aber Stammkarten waren da wohl digitalisiert oder auf Mikrofilmen war das ja damals wohl in der Zeit noch. Und die wurden mir eben transkribiert und zugeschickt und da ging eben eindeutig daraus hervor, dass mein Vater von 43 im Winter 43 bis eben Ende des Krieges, bis zum Zusammenbruch, als Wachposten in Konzentrationslagern war, und zwar zunächst eben in Sachsenhausen. Und im Januar oder Februar, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wurden Häftlinge nach Buchenwald verlegt, weil eben die Sowjets sich schon Sachsenhausen näherten. Und mit diesem Transport ist er dann wohl nochmal nach Buchenwald gekommen. Aber von ihm habe ich davon eben nichts erfahren. Von Buchenwald war sowieso nie die Rede oder von Weimar. Oranienburg war das. Oranienburg bei Berlin war so das, was er mir sagte, wo er dann den Rest der Kriegsjahre verbracht hatte. Es war der unterste Dienstgrad und sie waren wohl eingesetzt überwiegend im Außenbereich.
Ja.
Es gab ja den Innenbereich der Konzentrationslager und den Außenbereich. Und die Donauschwaben, Volksdeutsche hießen sie ja damals offiziell von Deutschland aus, die waren in den Außenbereichen eingesetzt.
Dein Vater war im KZ als Aufseher? Kannst du dir erklären, warum gerade die Donauschwaben sich bevorzugt auch regelrecht selbst bewarben für diese Arbeit, für diese Funktion?
Ja, das lässt sich natürlich aus der Geschichte heraus erklären. Sie lebten ja als Minderheit in diesem Raum und haben natürlich von den Staatsnationen auch Diskriminierungen erfahren. Das war eindeutig so. Innerhalb der Dorfgemeinschaft konnten sie sich darüber hinwegsetzen, aber zum Beispiel in Staatsdiensten und dergleichen hatten sie wenig Chancen. Da blieb vielleicht noch der Lehrer und der Arzt, aber ansonsten war da nicht viel, was sie machen konnten. Oder auch, wenn es um Landverteilung ging, es gab eine Bodenreform, wo sie eben nur zu den Verlierern gehörten. Das schaukelte sich eben dann so im Laufe des 20. Jahrhunderts hoch. Nach dem Ersten Weltkrieg, wo das nationale Bewusstsein in ganz Europa erwachte, auch da, es wurden dann eben ja das Kulturbund gegründet, der eigentlich sich vorgenommen hatte, dass einfach das deutsche Brauchtum, das nationale Erbe, wenn man so will, zu pflegen. Die wirtschaftliche Situation in den 20er Jahren war ja nicht gut, auch da unten nicht. Und es kümmerte sich eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie und Großungarns, niemand wirklich um die Deutschstämmigen. Und das änderte sich eben dann im Laufe der 30er Jahre, als Hitler dann anfing, mit Jugoslawien Verträge, Handelsverträge abzuschließen. Davon profitierten eben auch die Deutschstämmigen, die eben vor allen Dingen in den Dörfern Landwirtschaft betrieben haben. Agrarprodukte wurden nach Deutschland geliefert, Industrieprodukte eben nach Jugoslawien. Es kamen dann die ersten Maschinen auf diese Weise auch. Und von Deutschland aus wurde das auch sicherlich ganz gut organisiert, betrieben. Man kümmerte sich auf einmal um seine, wie sie damals hießen, dann Volksdeutschen. Es wurden Kurse angeboten, es wurden Bücher hingeschickt, Märchenbücher und dergleichen. Deutschsprachige Schulbücher, und das imponierte natürlich, dass auf einmal man sich auch um sie kümmerte, eine gewisse Aufwertung da war. Das setzte sich fort so bis in die zweite Hälfte der 30er Jahre, wo eben innerhalb dieses Kulturbundes dann erste Bestrebungen auch aufkamen, die sich an Deutschland orientierten. Zum Teil auch, weil vor allen Dingen wohl Studenten, die in Deutschland waren, die dann begeistert zurückkamen und ihr Gedankengut in eben diesen Kulturbund hineintrugen. Dann spaltete sich da eine Gruppe ab, die nannten sich die Erneuerer, die also den Kulturbund erneuern wollten und mit dem Erneuern nicht jetzt das alte nationale Erbe pflegen wollten, sondern vor allen Dingen eben auch das nationalsozialistische. Und das gab dann auch innerhalb der Dörfer Spaltungen. Vor allen Dingen die Kirchentreuen, die Schwarzen, wie sie dann genannt wurden, die blieben bei ihrem bisherigen kulturellen Erbe, das sie wahren wollten, während die Erneuerer sich abspalteten. Und das war sehr unterschiedlich. In Prestowitz war das eine sehr große Gruppe, es war nur also wirklich eine kleine, verschwindend kleine Gruppe, die kirchentreu geblieben ist. Im Nachbardorf Filipowa, wo eben das Kloster war, war das ganz anders. Da waren die Schwarzen sehr stark vertreten. Und man hat dann schon zu Zeiten, als es noch zu Jugoslawien gehörte, dieses nationale Gedankengut in diesen Kulturbund hineingetragen durch die Erneuerer. Das gab dann auch in Diskriminierung, dass zum Beispiel sollten man die nicht grüßen, die nicht zu den Erneuerern gehörten, die also weiterhin in die Kirche gingen und dergleichen. Oder auch die Serben nicht mehr grüßen. Und es war also schon ziemlich aufgeheiztes Klima. Dann kam eben dieser Feldzug, dass Deutschland erklärte ja da den Krieg, bombardierte Belgrad. Da mussten die Deutschen als Deutschstämmigen, als Staatsbürger auf der Seite der Jugoslawen kämpfen, während die Frauen zu Hause beteten, dass die Deutschen gewinnen. Und sie haben dann ja auch gewonnen. Und dann marschierten die Ungarn ein, aber zwischen Deutschland und Ungarn gab es Verträge, Wiener Schiedsverträge. Und da wurde ja dem deutschen NS-Hitler-Deutschland zugestanden, dass sie innerhalb Ungarns werben durften für die SS. Und in dem Moment, als 1941 dann die Ungarn wieder die Batschka besetzten, beziehungsweise es gehörte dann zwar nicht nur besetzen, es gehörte dann auch zu Ungarn, galt das auch für die Prestowitzer. Und es gab dann Freiwilligenmeldungen erstmal, die zur Wehrmacht auch kamen. Und ab 1942 gab es dann Werbung von der SS, die über die Ortsverbände des Kulturbundes, also der Erneuerer, organisiert wurden. Das war dann nach Jahrgängen gestaffelt. Mein Vater gehörte nicht zu den Ersten, die sich melden konnten, sondern erst dann zu den Zweiten. Und der Gruppendruck war mit Sicherheit sehr enorm. Wer sich nicht meldet, gehört nicht dazu. Die Frauen müssen ihren Männern vorgeworfen haben, sie seien Feiglinge, wenn sie sich nicht gemeldet haben. Sodass also durchaus ein sozialer Druck da war, sich zu melden. Aber eben auch durchaus, ja, eine Euphorie, der man da verfiel. Und das war also innerhalb der Gruppe der Volksdeutschen ganz verbreitet.
Hat dein Vater später mal drüber gesprochen, über das, was er getan hat, dass er Aufseher im KZ war?
Nein, überhaupt nicht. Er hat nie zugegeben, hat das abgestritten, dass er in einem Konzert war. Er hat immer behauptet, er sei in Oranienburg gewesen, aber mit Sachsenhausen, da hätten sie nichts zu tun gehabt.
War das eigentlich der Grund, warum du dich dann entschlossen hast, aus diesen Erinnerungen Literatur entstehen zu lassen? Also, dass du diese Fakten, die ja die Menschen selbst, dein Vater, deine Eltern, gar nicht so transportieren wollten, sondern dass du gesagt hast, du musst ein Stück dieser Familiengeschichte, dieser europäischen Geschichte festhalten, anhand ganz konkreter Fakten, also anhand der Recherchen, die du auch angestellt hast. Oder war der Beweggrund viel eher, dass du dir deiner selbst vergewissern musstest, weil du bist ja in einer besonderen Lage, weil deine eigene Geschichte ist eigentlich für dich nicht fassbar, sondern du hast deine eigene Geschichte, deine Familiengeschichte, deine Herkunft. Du musst dich ja immer verlassen auf Zeugenaussagen deiner Eltern, deiner Großeltern. Du bist ja selber dort nicht in der Batschka groß geworden, aber du bist geprägt worden davon. War das dann auch mehr diese Selbstvergewisserung? Wer bin ich eigentlich?
Zumindest nicht am Anfang. Vielleicht kam das dann später dazu. Am Anfang ging es mir eigentlich mehr darum, dass alles das, was ich gelesen hatte und was ich so gehört habe, eben diesen Aspekt ja entweder verleugnet hat, tabuisiert hat, der war nicht da, oder aber eben dann so ideologisiert hat, freiwillig gezwungen. Ja, man konnte ja nicht anders. Es war ja freiwillig gezwungen. Es wurde gesagt freiwillig, aber das stimmte nicht. Da habe ich dann herausgefunden, es war indirekt etwas dran. Es gab den Gruppendruck, den Gruppenzwang. Wer nicht mitgemacht hat, galt nicht als Deutscher und gehörte nicht dazu. Und das wollte natürlich keiner. Es wollten alle dazugehören und es wollten natürlich auch alle Deutsche sein. Und ich wollte einfach dem was entgegenhalten. Diese, was ich bis dahin zumindest praktisch überwiegend gelesen habe oder immer wieder auch hörte, nicht allein im Raum stehen lassen. Und ich hatte zu Beginn, als ich angefangen hatte zu schreiben, das erste Buch, hatte ich auch einen Auszug nach Tübingen geschickt. Da gibt es ein Institut für donauschwäbische Sprache und Geschichte, um zu überprüfen lassen, ob das richtig ist, was ich geschrieben habe. Und dann haben die mir bestätigt, dass sie auf ihre Weise, wissenschaftlichen Wege, zu den gleichen Ergebnissen gekommen wären. Und sagten auch klar, wenn ich das veröffentlichen würde, so würde ich als Nestbeschmutzer gelten. Und das ist wohl auch das, was eben, ja, es wurde nicht genug zur Kenntnis genommen, zumindest von den Einschlägigen, die mich als Nestbeschmutzer hätten betrachten können. Aber das ist wohl tatsächlich so, dass eben man bis heute, es gab eine Vertriebenenausstellung in Berlin vor einigen Jahren, das muss 2016 gewesen sein, wo auch in den Tafeln, die da Bilder erläuterten, bei den Donauschwaben eben in Jugoslawien auch ganz klar gesagt wurde, dass eben am Ende dann sie in Internierungslager kamen und die Partisanen und die Jugoslawen sich gerächt haben. Und sie wussten nicht, warum. Es hatte doch keiner jemandem was getan. Sicher haben die Einzelnen nicht konkret jemandem etwas getan, aber allein eben ja, dieses fanatische sich anschließen dem Nationalsozialismus, das muss man eben einfach auch wirklich sehen und da muss man dann auch irgendwo dazu stehen und das wollte ich eigentlich.
Wie hat deine Familie oder sagen wir mal die Nachkommen deiner Familie das Buch aufgenommen? Zum Beispiel deine Cousins, weil ich weiß nicht, deine Eltern haben das Buch wahrscheinlich nicht mehr lesen
Nein,
können.
Nein, meine Eltern haben es nicht mehr lesen können und meine Cousins und Cousinen, so viele sind das nicht, die waren selber auch überrascht, weil die das auch so nicht wussten. Ich war zum Beispiel in Dachau bei meiner Tante, um da eben auch nochmal dann konkret zu fragen, wo denn mein Onkel gewesen sei. Da saß meine Cousine, die ist 10 Jahre älter als ich auch, daneben. Und meine Tante wollte erst nicht so richtig raus. Und als ich dann sagte, ich weiß, dass mein Vater in Sachsenhausen war und in Buchenwald, wo war denn der Onkel? Ja, in Auschwitz. Meiner Cousine, 10 Jahre älter als ich, die fiel aus allen Wolken. Die hörte davon zum ersten Mal.
Hat sie sich daraufhin auf eigene Recherchen begeben?
Nein, für sie war das im Grunde damit abgeschlossen. Sie hat dann zwar mein Buch gelesen und hat sich dann auch anerkennend dazu geäußert, aber das hat nicht weitergewirkt.
Du schreibst gerade in einem weiteren Buch. Kannst du da schon etwas sagen dazu? Wird das eine Fortsetzung werden des ersten Buches? In welche Richtung wird das gehen?
Nein, es wird keine Fortsetzung sein. Ich trete also als erlebende Person zurück und bin mehr so der Berichterstatter und der Recherchierer. Es umfasst den Zeitraum von der Ansiedlung bis eben zu der Integration der Flüchtlinge, die nach 1945 hier angekommen sind.
Wann genau war die Ansiedlung?
1786 wurde also dieses Dorf gegründet. Das gehörte zu der letzten Phase der Gründung. Das Nachbardorf, wo ein Teil der Vorfahren erst angesiedelt wurden, wurde schon 20 Jahre vorher gegründet. Es waren ja mehrere Phasen, die unter Maria Theresia anfingen und dann unter Josef II. Fortgeführt wurden. Von diesen Ansiedlungen her bis eben, ja, im Grunde, wann endet es, wo eben alle wieder ihren festen Platz haben in der bundesdeutschen Gesellschaft damals.
Also eigentlich im Zweiten Weltkrieg?
Nee, danach. Die Aufenthalte in den Lagern und dann eben die, ja, die neue Heimat, in Anführungszeichen, wenn du es so willst.
Also wo die damals im 18. Jahrhundert ausgesiedelten Deutschen zurückgekommen sind, aber auch nicht freiwillig, sondern durch die Verwerfung eben des Zweiten Weltkrieges.
Die erste Ansiedlung, das war ja freiwillig. Das war ja in der Phase, wo eben europaweit alle Herrscher im Grunde um Kolonisten, um Siedler geworben haben. Der Zar, der preußische König, englische König aus, die haben ja alle ihre Kolonisten gehabt.
Dann ist es ja eigentlich ein Ringtausch damals gewesen. Wenn der Zar geworben hat, Preußen, und wenn die Preußen geworben haben, das heißt, jeder hat jedem eigentlich die Bevölkerung abgeworben.
Ja, das ist eben Bestandteil des Merkantilismus gewesen. Ne? Man musste ja eben sehen, dass man alles urbar macht, fruchtbar macht und alle Ressourcen ausbeutet, die der Raum bietet. Das war eben da unten der Agrarraum. Die haben ja entwässern müssen, das war ja versumpft zum Teil, der besiedelt werden musste. Das waren hier auch für die Preußen ja auch die Sümpfe zum Teil, die Moore, Wälder, die irgendwo urbar gemacht werden mussten und woanders auch.
Also das heißt, man hätte damals gar nicht so sehr die eigene Bevölkerung dorthin bekommen, steht da aufs Land, weil das hätte, glaube ich, niemand gemacht, aus dem bequemen Stadtleben, also in einen Sumpf und Moor zu ziehen und das erst urbar zu machen, sondern darauf haben sich eigentlich nur Fremde eingelassen.
Ja, die Herrscher wollten ja auch neue Bewohner, denn das bedeutete ja mehr Steuern. Umsiedeln hätte ja nicht viel gebracht, das hätte ja nur einen Raumtausch gebracht, aber hätte ja nicht das Potenzial erhöht. Das konnte man ja nur, wenn man eben ja, neue Bürger hatte, neue Arbeitskräfte, die Steuern zahlten, die Abgaben bezahlten.
Das heißt, man hat sich gegenseitig die Bevölkerung weggeworben.
In gewisser Weise ja. Natürlich hat man da geworben, wo eben auch eine Überbevölkerung, wenn man es einfach an der Tragfähigkeit misst, da war. Das waren eben in Südwestdeutschland weite Teile, wo die Agrarbevölkerung mehr oder weniger verarmt war, weil die Höfe immer kleiner wurden, das Land immer weniger wurde, weil es bei jedem Erbvorgang geteilt wurde. Und irgendwann reicht es nicht mehr aus, um die Familien zu ernähren. Dazu kamen dann natürlich auch Kriege und dergleichen, Missernten. Es wurden schon gezielt solche Gebiete dann eben auch beworben. Gebiete, wo es den Leuten gut ging und sie ein sicheres Auskommen hatten, die Familie ernähren konnten, die waren nicht an Auswanderung interessiert. Im Grunde waren es Wirtschaftsflüchtlinge, würde man heute sagen.
Wirst du das Buch fertiggestellt haben?
Es ist fertiggestellt. Ich warte darauf, dass irgendein Verlag sagt, er wird es veröffentlichen. Es liegt bei Verlagen jetzt.
Wie wird der Titel sein des Buches?
Ich habe als Titel eigentlich vorgesehen, Im Schatten der Maulbeerbäume. Das sagt jetzt erstmal nichts. Er schließt sich aus der Lektüre des Buches, weil Maulbeerbäume sich wie ein Leitfaden durchziehen. Die Maulbeerbäume mussten von den Kolonisten bei der Gründung gleich gepflanzt werden. Das war Auflage des Hofes, weil die Seitenraupenzucht sollte Rohstoffe liefern für die Manufakturen in Wien. Und entsprechend war das eben auch tatsächlich noch so ein Nebeneinkommen. Die Maulbeerbäume, die Kinder haben die Blätter von den Bäumen runtergeholt und die Seitenraupen wurden vom Hof verteilt. Und wenn sie sich eingepuppt hatten, wurden die Kisten wieder geholt und es gab halt ein bisschen Geld dafür, sonst gab es ja nicht viel Bargeld. Und diese Maulbeerbäume wurden dann auch immer weiter, waren fester Bestandteil des Dorfes, wurden immer weiter ausgeweitet, auch an den Landstraßen entlang, die die Dörfer verbunden haben, hatten mehrere Funktionen. Einmal eben Seitenraupenzucht, zumindest bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als dann die Kunstzeile aufkam, war das nicht mehr von Bedeutung. Sie waren an der Straße entlang, beschatteten die Gehwege. Man traf sich also, wenn man sich auf die Bank setzte, im Schatten der Maulbeerbäume, kam da zusammen. Und sie hatten noch eine andere Funktion. Die Maulbeerbäume haben ja auch Früchte. Aus diesen Früchten haben die arme Leid, wie meine Mutter immer gesagt hat, sich Schnaps gebrannt. Die hatten ja keine eigenen Ländereien, keine Gärten, wo sie eigenes Obst oder so hätten ziehen können. Und die haben dann eben diese Maulbeeren gesammelt. Hat natürlich auch verhindert, dass auf dem Bürgersteig oder auf dem Gehweg eine große Schweinerei entstanden ist, denn die runtergefallenen Maulbeeren, die sind ja ziemlich matschig und so blau und so. Ein bisschen eklig. Ja, das war also ohne Seitenraubenzucht dann immer noch ein wichtiger Bestandteil, die Maulbeerbäume. Das sind ja auch schöne Bäume. Nach der Flucht wurden ja dann in den frei gewordenen Häusern Menschen angesiedelt aus Mazedonien zum Teil, aus dem südlichen Serbien, die damit nichts anfangen konnten. Und die haben alle Maulbeerbäume gefällt. Mit dem Weggang der Deutschen sind also auch die Maulbeerbäume verschwunden. Sie spiegeln in gewisser Weise also auch das Schicksal der Bewohner des Dorfes wider.
Eine allerletzte Frage habe ich. Erklär mir bitte noch einen Zusammenhang. Du heißt Bouvier mit Nachnamen, das ist Französisch. In Berlin gab es auch mal eine Zeit lang den Versuch, Maulbeerbäume zu kultivieren. Das hing damals mit den Hugenotten zusammen, die also nach Berlin, nach Preußen geholt wurden, unter anderem, weil sie besondere handwerkliche Fähigkeiten mitbrachten, die man in Preußen nicht kannte. Hier hat es nicht geklappt. Es gibt in Berlin nur noch ganz wenige einzelne Exemplare, die überlebt haben. Hat deine Familiengeschichte auch etwas mit Frankreich zu tun?
Ja, natürlich. Der Name Bouvier ist eindeutig französisch. Meine Vorfahren kommen zum Teil aus Lothringen, die eben auch angeworben wurden von Joseph II. Und gemeinsam mit den deutschen Siedlern dann eben in dem Prästowatz angesiedelt wurden. Der Name ist ja sehr vielgestaltig. Ich habe in den Ansiedlerlisten nachgesehen und gesucht. Da kommt kein Bouvier oder Bouvier oder dergleichen vor, nur ein Bouvet. In den Kirchenbüchern, in denen ich nicht direkt, aber in zuverlässigen Wiedergaben, Schriften, Niederschriften dieser Ortssippenbücher, habe ich ganz unterschiedliche Schreibweisen gefunden. Das geht also von Bouvier, Bouvier, wie das Französische ja auch ist, bis hin zu Bonvie. Mit W, Bonvier, Bouvier. Gesprochen wurde es sowieso. Die Prästowatzer haben nur gesagt Bonvier. Das ist aber nicht jetzt nur bei unserem Namen so, dass der die vielfältigsten Schreibweisen aufweist. Bei allen anderen auch. Man muss das einfach sehen, dass handschriftlich in den Kirchenbüchern der eine hat so geschrieben, der andere anders oder so gelesen oder nicht. Bei der Ansiedlung schon in den Ansiedlerlisten, das wurde ja mündlich weitergegeben. Und wenn dann ein Dialektsprechender jemanden hört, der sagt Bouvier, was dann dabei herauskommt, wenn das niederschreibt, ist nochmal eine ganz andere Sache. Auch innerhalb der Familie gab es in meiner Kindheit einen Zwist. Mein Bruder, mein älterer Bruder, hat Bouvier geschrieben. Mein Vater Bouvier. Behördlich ging das dann irgendwie nicht mehr und sie mussten sich einigen. Und mein Vater konnte dann angeblich nachweisen, dass eben in Prästowatz mit V geschrieben wurde. Inzwischen weiß ich, ich habe viele Dokumente gefunden, wo auch mit W geschrieben wird. Es hat auch keinen interessiert, so wirklich. Gesprochen hat man sowieso Bouvier.